Ja, kurze Vorbemerkung. Ich werde mich etwas mehr mit dem gesellschaftskritischen, kapitalismuskritischen Erich Fromm oder dieser Seite seiner Arbeiten befassen. Und ich habe zwar ein vorbereitetes Manuskript, einfach weil ich davon ausgehe, wenn etwas ausgearbeitet ist, dann ist es auch präziser und konkreter durchdacht, als wenn man frei vorträgt. Aber ich werde... Bitte? Ja, gut. So besser?
Ja.
Ich werde mich jetzt versuchen, nicht sklavisch an das Manuskript zu halten. Als Haben oder Sein im Jahr 1976 erschien, wurde es bei uns in kürzester Zeit zu einem Bestseller. Im Gegensatz zu Fromms Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität und zu dem Buch über Freud, das er noch kurz vor seinem Tod fertiggestellt hat. Ich will damit sagen, Fromm war noch in seinem letzten Lebensjahrzehnt sehr kreativ, aber keins seiner Bücher hatte diese Resonanz und so durchschlagenden Erfolg wie Haben oder Sein, jetzt abgesehen von der Kunst des Liebens. Dieser Erfolg von Haben oder Sein war offensichtlich nicht nur auf sein Schreibtalent zurückzuführen, sondern auch darauf, dass die Thematik in besonderer Weise den Nerv der Zeit traf. Ich war damals Assistent im Fach Philosophie in der Lehrerbildung an der Universität Erlangen-Nürnberg und habe es nur ein einziges Mal erlebt, dass etliche Studierende mit der Bitte zu mir kamen, über ein bestimmtes Buch Seminar machen zu wollen, und das war Haben oder Sein. Damals war die Zeit reif für postmaterialistische Ideen, besonders bei der akademischen Jugend. Die westlichen Gesellschaften hatten eine Zeit des Wirtschaftswachstums hinter sich, die allerdings durch den Ölpreisschock von 1974 abgebremst wurde. Zu gleicher Zeit veröffentlichte der Club of Rome seine düsteren Prognosen über die Grenzen des Wachstums. Die Grünen waren dabei, sich als Öko- und Friedenspartei zu etablieren. Die Alternativbewegung Raus aufs Land blühte und manch einer suchte dabei noch mit Slogans der 60er Zeit im Kopf, dem Konsumterror im kapitalistischen System zu entgehen. Schließlich begann sich der Psychoboom, die Zeit der praktischen Beschäftigung mit Psychologie in Selbsterfahrungsgruppen, bereits abzuzeichnen. In dieser Zeit fielen Fromms Gedanken über die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft auf besonders fruchtbaren Boden. Wenn ich mich frage, was von den damaligen Bedingungen noch heute gilt, kann ich zwar über eine postmaterialistische Einstellung bei jungen Menschen wenig sagen, obwohl es Anzeichen dafür gibt. Der Psychoboom ist lange vorbei und die Grünen sind längst Teil des Parteiensystems geworden. Mit Landkommunen und der Friedensbewegung haben sie nichts mehr am Hut. Die Gefahr eines atomaren Krieges zwischen den damaligen Großmächten scheint zwar gebannt, vorerst. Dafür sind jedoch regionale Kriege näher gerückt und riesige Flüchtlingsströme stellen Europa vor neue Herausforderungen. Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt haben sich durch Minijobs, Leiharbeit, Befristung und Hartz IV drastisch verschlechtert, aber immer noch leben wir in einer Konsumgesellschaft. Wie weit das der Fall ist, ist aber näher zu untersuchen. Erich Fromm war sich, wie aus seinem Vortrag über die psychologischen und geistigen Probleme des Überflusses hervorgeht, darüber im Klaren, dass die Probleme einer Konsum- und Überflussgesellschaft nicht auf andere Gesellschaften, die mit Marx zu sprechen, auf einem niedrigeren Stand der Produktivkräfte verharren, zu übertragen sind. Zahlreiche Entwicklungsländer, besonders in Afrika, stehen vor dem Problem, dass sie die Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen nicht garantieren können. Erst recht gilt es für zerfallende Staaten. Hier von Konsumgesellschaft zu reden, wäre unsinnig. Bei uns dagegen scheint weiterhin Überfluss zu herrschen. Für die westlichen Industriegesellschaften, die Fromm vor allem im Blick hat, gilt, dass der Massenkonsum mehr denn je durch die Werbung und eine ständig erweiterte Produktpalette auf dem Konsumgütermarkt angetrieben wird. Dagegen ist Rohstoffgewinnung und Schwerindustrie ja längst in andere Länder abgewandert, wo man aufgrund der billigeren Löhne günstiger produzieren kann. Wir befinden uns tendenziell im Übergang von einer Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, wobei die prekarisierten Formen von Erwerbsarbeit vor allem im Dienstleistungsbereich anzutreffen sind. Das hat zur Folge, dass sich ein beträchtlicher Teil der einheimischen Bevölkerung, nicht nur der Migranten, infolge geringen Einkommens die im Überfluss angebotenen Waren nur zum Teil oder als Billigimporte aus Asien leisten kann. Wenn man von einer Konsumgesellschaft spricht, muss man also auch die ungleiche Verteilung von Konsumchancen zwischen Hartz-IV-Empfängern und Luxuskonsumenten, nur um die Extreme zu nennen, berücksichtigen. Nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Konsumschere klafft immer weiter auseinander. Trotzdem scheint es berechtigt, das Etikett Konsumgesellschaft weiter zu benutzen, da es einerseits, wie schon gesagt, eine Überfülle an Warenangeboten besteht und andererseits das verinnerlichte Leitbild des glücklichen Konsumenten für alle gilt, auch für die, die sich wenig leisten können. Konsumsteigerung gilt als glücksfördernd und wird von der Werbung propagiert. Die Erkenntnis der Konsumpsychologie, dass dies nur bis zu einem gewissen Sättigungsgrad an Konsumgütern gilt, hat sich noch nicht herumgesprochen. Für die Konsumgesellschaft ist charakteristisch, dass man nicht nur Waren kauft und dann hat, sondern sie benutzt, verbraucht und wegwirft, beziehungsweise in immer rascherem Turnus durch neue ersetzt. Der Konsum von Lebensmitteln dient der Ernährung, der physiologisch-biologischen Reproduktion des Lebens, manchmal auch dem Lustgewinn und der Geselligkeit. Die Überflussproduktion macht es jedoch möglich, dass bei uns täglich rund ein Drittel der Lebensmittel im Abfallcontainer landet, während andernorts Menschen verhungern, dass außerdem Nutzpflanzen, die ursprünglich der Lebensmittelerzeugung dienen, inzwischen zur Spritproduktion benutzt werden und die Preise für Nahrungsmittel auf dem Weltmarkt in die Höhe treiben. Hier stellt sich die Frage nach der Rangfolge der Bedürfnisse und der Verteilung, der Verteilungsgerechtigkeit. Es wäre zwar genug für alle da, aber ein ungerechtes Handelssystem verhindert eine gerechte Verteilung und so bleibt es dabei, dass in den reichen Ländern ein Überangebot an Konsumgütern besteht, die kurzzeitig genutzt und rasch durch neue ersetzt werden, während an anderen Stellen im globalen System großer Mangel auch an Lebensnotwendigem herrscht. Wir können bei uns also immer noch von einer typischen Konsumgesellschaft reden, auch wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Man kann diese Art von Gesellschaft und deren Funktionieren wertneutral oder mit einem gewissen Zynismus beschreiben. Man kann aber auch sich dafür interessieren, was dieses System eigentlich am Leben erhält. Und das ist die Frage von Erich Fromm. Nach ihm ist es der Gesellschaftscharakter, das hat Rainer Funk ja heute Morgen ausgeführt, der eine Antwort auf die Frage gibt, wie sich das System am Leben erhält. Denn der, Zitat Fromm, denn der Gesellschaftscharakter internalisiert äußere Notwendigkeiten und spannt auf diese Weise die menschliche Energie für die Aufgaben eines bestimmten ökonomischen und gesellschaftlichen Systems ein. Das System kann also nur mit entsprechend gepolten Menschen funktionieren und eine Konsumgesellschaft erfordert eben Menschen, denen der Konsum zur zweiten Natur geworden ist. Als Psychoanalytiker fragt Fromm nach unbewussten Motiven, die die Menschen dazu bringen, gerade so zu handeln, wie sie im Sinne des Systems handeln müssen. Und er thematisiert die raffinierten Beeinflussungsinstrumente, die ohne Appelle ans Unbewusste nicht auskommen. Dazu gibt es ja klassische Literatur, Vance Packard, Die geheimen Verführer und anderes. So kommt es, dass zum Beispiel ein rührender Porsche-Sound die männlich-sexuelle Attraktivität verstärkt oder dass der Genuss einer bestimmten Sorte Schokolade und der Gebrauch eines Deodorants Frauen besonders glücklich macht. Das kapitalistische Wirtschaftssystem beruht darauf, dass mit derartigen unterschwelligen Versprechungen stets neue Bedürfnisse geweckt werden, sodass wir immer mehr Dinge angeblich zum Leben brauchen. Dies fördert einen Sozialcharakter, der bestrebt ist, sich möglichst viel einzuverleiben. Ich habe hier ein Zitat aus der Schrift von 1955, Wege aus einer kranken Gesellschaft, im Englischen The Sane Society, das kann man so nicht übersetzen. Zitat Fromm: Ich bin ein System von Wünschen und deren Befriedigung. Ich muss allerdings arbeiten, um mir meine Wünsche erfüllen zu können. Und eben diese Wünsche werden von der Wirtschaft ständig stimuliert und gelenkt. Seinen Spaß zu haben besteht hauptsächlich in der Befriedigung, zu konsumieren und sich etwas einzuverleiben. Gebrauchsgüter, Landschaften, Essen, Trinken, Zigaretten, Menschen, Vorlesungen, Bücher, Filme, alles wird konsumiert, verschlungen. Die Welt ist ein einziges großes Objekt für unseren Appetit, ein Riesenapfel, eine Riesenflasche, eine Riesenbrust. Wir sind die ewig wartenden, ewig hoffenden und ewig enttäuschten Säuglinge. Recht drastisch, wie er das schreibt, aber ich finde zumindest zum Nachdenken anregend. In der Existenzweise des Habens verbindet sich die Konsumhaltung, der zufolge man sich aus einem riesigen Angebot bedient und dabei noch glaubt, frei entscheiden zu können, mit der Gier nach Besitz. Man bringt, was man vermeintlich oder tatsächlich braucht, in seinen Besitz, um es ständig zur Verfügung zu haben. Jedenfalls trifft das für eine gewisse Form von gesellschaftlicher Art des Habens zu. Was der Mensch besitzen kann, erstreckt sich von Gütern des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Lebensmittel, über Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu Aktien und Immobilien, aber auch auf, wieder Fromm, Freunde, Liebespartner, Gesundheit, Reisen, Kunstgegenstände, auf Gott und das eigene Ich. Entsprechend differenziert sich der Kreis der Besitzenden von denen, die nur das nackte Leben und ein paar Habseligkeiten besitzen, wie derzeit die meisten Flüchtlinge, über diejenigen, die wenigstens ein Dach über dem Kopf, eine Mietwohnung oder ein Auto haben, bis zu denen, die ausgedehnte Ländereien, ganze Wohnblöcke, aus denen sie Mieteinnahmen beziehen, oder Industrie- und Finanzkapital größeren Umfangs besitzen. Das sind die im üblichen Sinn Besitzenden. Es gibt aber auch, entsprechend Fromms Aufzählung, Besitzer immaterieller Güter, die schwer zu taxieren sind. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn man sagt, dass man einen guten Freund hat oder dass man schöne Erinnerungen an die Urlaubsreise vom letzten Sommer hat? Fromm unterscheidet, wie es dem allgemeinen Sprachgebrauch entspricht, zwischen Eigentum und Besitz. Darauf komme ich noch zurück. Das wichtigste Objekt des Besitzgefühls ist das eigene Ich nach Fromm. Das ist vielleicht nicht auf Anhieb zu verstehen. Über das Ich gibt es verschiedene Auffassungen von Descartes, das ist das Denken oder die Bewegung des Gehirns sein, das autonome sittliche Subjekt Kants bis zu Freuds Instanzenlehre, nach der das Ich nicht Herr im eigenen Hause ist. Schließlich wird von Autoren, die sich an den Neurowissenschaften orientieren, zurzeit bestritten, dass es so etwas wie ein einheitliches Ich überhaupt gibt, zum Beispiel Brecht. Fromm hält an diesem Konzept fest, aber bei ihm hat das Ich einen doppelten Aspekt, das Ich in der Existenzweise des Habens und in der Existenzweise des Seins. Das muss ich jetzt nicht näher ausführen, das hat ja Rainer Funk heute Morgen gemacht. Wenn wir Fromms Hinweisen folgen, dann ist es weit leichter, uns in der Existenzweise des Habens wiederzuerkennen, als zu verstehen, was er mit der Existenzweise des Seins meint. Das liegt daran, dass wir wesentlich tiefer in der Habenstruktur verstrickt sind, was auch in unserer Sprache zum Ausdruck kommt. Ich könnte mich Ihnen zum Beispiel leicht vorstellen mit den Worten: Ich habe ein Haus, das vollgestopft ist mit Büchern, die ich im Laufe meines Lebens erworben habe. Ich habe eine Frau und zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe. Ich habe ein Doktordiplom in Philosophie. Ich habe eine auskömmliche Rente und ein gebrauchtes Auto, das ich häufiger benutze, als mein Umweltbewusstsein mir eigentlich erlaubt. Es ist leichter, solche Habensätze zu formulieren, als direkt zu sagen, wer ich bin. Also das, was wir fühlen und aktuell lebendig erfahren. Das Haben gibt uns Sicherheit aufgrund dessen, was wir erreicht haben. Es entstehen aber auch Mangelgefühle aufgrund des Nicht-Erreichten. Man will es ja im Leben zu etwas bringen. Das Ich verschwindet dabei im Strom der Begierde, die uns immer weiter antreibt, ohne jemals zur Ruhe zu kommen. Fromm weist darauf hin, dass das rastlose Getriebensein durch eine Gesellschaftsstruktur entsteht, die nahezu total durch den Markt dominiert wird. Er stützt sich natürlich auf Karl Marx, der in seinen Frühschriften, aber auch im Kapital untersucht hat, wie die zwischenmenschlichen Verhältnisse den Marktgesetzen unterworfen werden, wobei die Menschen von sich selbst, von den Produkten ihrer Arbeit, von den Mitmenschen und von der Natur immer mehr entfremdet werden. Denjenigen Sozialcharakter, der dem Marktprinzip am besten entspricht, bezeichnet Fromm als Marketingcharakter, als jemand, der sich selbst zum Markte trägt und sich immer wieder neu vermarkten muss, wenn er in der Arbeit wie im Leben erfolgreich sein will, wobei er im Konsum eine Art Ausgleich für sein entfremdetes Dasein sucht. Ihm gehen tiefere Bindungen ab, indem Menschen wie Dinge für ihn letztlich gleichgültig, da total austauschbar sind. Sein Ziel ist, Zitat Fromm, optimales Funktionieren unter den jeweiligen Umständen. Ich möchte hier auf Fromms Charakterologie und speziell auf den Marketingcharakter nicht weiter eingehen. Bitte Sie jedoch, vielleicht mal in Ihrem Bekanntenkreis zu überprüfen, sich zu vergegenwärtigen, wie weit das Marketing tatsächlich vorgedrungen ist, oder vielleicht auch bei sich selber zu schauen, wo Sie sich marktgemäß verhalten. Das Interessante an den Begriffen Fromms ist meines Erachtens, dass sie nicht verwendbar sind als Etikette, die man einfach auf etwas aufklebt und das ist dann so, sondern dass sie in dieser Weise zum Nachdenken anregen und zum Nachspüren und eigentlich nie völlig ausgeforscht sind. Ja, man wirft Fromm ja oft vor, er sei unpräzise, aber ich denke, das ist der Begriff solcher, der Sinn solcher Begriffe wie Marketing, Charakter, einfach mal zum Reflektieren über das eigene Verhalten anzuregen. Ich versuche auf die andere Existenzweise des Seins gegenüber dem Haben einzugehen, möchte ich aber noch eine Weile bei den äußeren Konsumgütern bleiben, denn hier ist die Problematik der Konsumgesellschaft am leichtesten mit Händen zu greifen. Die meisten Konsumgüter verdanken wir technisch genutzten Erfindungen, die dazu dienen, das menschliche Leben zu erleichtern und unsere Möglichkeiten auszuweiten. Gerade in den letzten Jahrzehnten haben wir ja erlebt, in welchem Maß das Internet Informationsmöglichkeiten erweitert und Kommunikation mit beliebig vielen Menschen über weite Entfernungen hin zu ermöglichen. Ich will das jetzt auch nicht im Detail ausführen. Sigmund Freud hat gesagt, der Mensch sei sozusagen ein Prothesengott geworden, der sich mit seinen technischen Hilfsorganen recht großartig vorkomme. Zugleich hat er aber auch auf die Aggressionsneigung hingewiesen, nach ihm eine ursprüngliche selbstständige Triebanlage des Menschen, die in Verbindung mit der Technik ein gewaltiges Zerstörungspotenzial entfalten kann und bis in die Gegenwart weiter entfaltet. Das möchte ich hier nicht weiter verfolgen, das wäre ein eigenes ausführliches Thema. Fromm sieht die Menschheit durch technische Erfindungen wie die Atombombe zwar noch stärker als Freud bedroht, erklärt die Entstehung von Aggression und Krieg jedoch auf andere Weise. Besonders großartig erscheint der technische Fortschritt auf dem Gebiet des Verkehrs, von der Lokomotive, Dampfschifffahrt übers Automobil bis zu Jumbojets. Nicht zuletzt auf derartigen Erfindungen und den entsprechenden Umwälzungen beruht das Gefühl der Überlegenheit der westlichen Kultur, die in der Verbindung mit dem kapitalistischen Finanzsystem inzwischen die ganze Welt beherrscht oder zumindest zu beherrschen sucht. Sowohl die Verkehrs- und Informationstechnologie, die wir täglich benutzen, als auch die Kriegstechnologie, deren Produkte mit großem Profit weltweit verkauft werden, folgen dem gleichen kategorischen Imperativ. Jedes auf dem Markt befindliche Produkt muss sogleich verändert und verbessert oder durch ein neu entwickeltes Produkt ersetzt werden, da die Konkurrenz nicht schläft und man sich durch neue Angebote Wettbewerbsvorteile verspricht. So entsteht der Zwang, jede Veränderung als Verbesserung anzupreisen und das Vorhandene als veraltet auszugeben, was sich auch in den Köpfen der Kunden festsetzt, beziehungsweise durch die Werbung, Fromm spricht hier von Gehirnwäsche, ständig eingetrichtert wird. Besonders auffällig ist die Beschleunigung des Verfallsdatums bei Geräten der Kommunikationstechnologie, aber auch auf anderen Gebieten, folgt man dem gleichen Prinzip, denn die Wirtschaft muss ständig wachsen und die Verbraucher sollen mitspielen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel eingefügt, was heute Morgen schon eine Rolle spielte, nämlich das Navi. Wenn Sie erlauben, lese ich Ihnen das trotzdem vor. Ich bin da noch auf einem etwas älteren Standpunkt als Rainer Funk am Schluss seiner Bemerkungen. Das Navi entlastet den Fahrer zwar von mühsamer Routenplanung, macht ihn jedoch zum ausführenden Organ knapper Einweisungen, nach 200 Metern rechts abbiegen, die keine rechte Orientierung mehr vermitteln. Ich will gerne zugeben, dass ein intelligenter Autofahrer trotzdem weiterhin gelbe Schilder liest, damit er ungefähr weiß, in welche Richtung er fährt, gebe aber zu bedenken, ob ihm das Navi nicht zu viel Hirnleistung abnimmt, ihn also verdummt. Das ist übrigens der Punkt, was es für Frommleser auch gerade interessant macht, sich dem zu verweigern, weil er sagt, die menschliche Eigentätigkeit ist ja das Eigentliche und nicht sich jetzt abhängig machen von irgendeinem technischen Apparat. Also, dass es so nicht funktioniert, das zeigt sich spätestens dann, wenn unsinnige Anweisungen erfolgen, weil aktuelle Straßenbauarbeiten und Umleitungen nicht ins System eingegeben werden. Der Fahrer muss dann wieder traditionelle Hilfsmittel, zum Beispiel Straßenkarten, zu Hilfe ziehen. Und er tut sich leichter natürlich, wenn er weiß, wo er überhaupt ist. Wer sein Hirn ans Navigationssystem delegiert hat, ist in einer solchen Situation ziemlich hilflos. An diesem Beispiel zeigt sich, dass der technische Fortschritt manchmal Rückschritt bedeutet, wenn Entlastung besagt, dass auch Hirntätigkeit, herkömmlich als Denken bezeichnet, verzichtet oder diese sogar behindert wird. Es gibt Erfindungen, die man gut entbehren kann. Das Navi gehört für mich dazu. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber diskutiert und alle wollten mich überzeugen, dass es doch zumindest in der Großstadt sinnvoll ist. Ich bin bisher noch ohne Navi ausgekommen. Gut, vielleicht aus Prinzip. Ich glaube, ich kaufe mir keins. Okay. Na, ich versuche. Also wenn ich in eine Großstadt fahre, hier zum Beispiel nach München, dann nehme ich lieber einen Zug, als mich in einem Verkehrsdschungel zurechtzufinden. Der Trend geht natürlich noch weiter. Man diskutiert inzwischen über das führerlose Auto. Ich komme aus Nürnberg, wo es schon die führerlose U-Bahn gibt. Auch das ist, da stellt sich die Frage, wozu dient das eigentlich? Es wird sicher so sein, dass genügend Leute auf diesen Zug aufspringen und es dient auf jeden Fall dazu, dass die Autoindustrie neue Absatzmärkte gewinnt mit dem führerlosen Auto. Aber ich frage mich natürlich, was machen die Fahrer eigentlich, wenn sie in einem Gerät sitzen, das ohne ihren Hand- und Fußbetrieb sich durch die Gegend bewegt. Wozu dient es eigentlich? Gibt es dazu schon Programme? Bitte?
Frommlesen.
Ja, das wäre natürlich sehr schön. Ja, ich habe jetzt noch etwas. Fromm hat ja nicht nur in diesem Buch, also Haben oder Sein, was er veröffentlicht hat. Rainer Funk hat einen Teil des Nicht-Veröffentlichten auch aus dem Nachlass noch zugänglich gemacht. Und da schreibt Fromm auch genauer, was er über die Vermittlung zwischen Haben oder Sein gedacht hat, zum Beispiel funktionales Haben. Daraus möchte ich noch ein paar Sätze zitieren. Funktionales Haben und Fromm betreibt eben keine Schwarz-Weiß-Malerei im Sinne eines kompletten Gegensatzes. Sein und Haben schließen sich nicht vollkommen aus, denn es gibt auch ein seinsorientiertes Haben. Grundlegend ist die Unterscheidung von funktionalem und nicht funktionalem Eigentum beziehungsweise von selbstgenutztem Eigentum und reinem Besitz. Funktionales Eigentum bezieht sich auf Dinge, die der Mensch zum Leben braucht, wie Kleidung, Wohnung, Werkzeuge, arbeitssparende Geräte und Kommunikationsmittel. Alles, was wir benötigen, um, Zitat Fromm, größere Lebendigkeit und Produktivität zu erreichen. Besitzorientiertes Haben ergibt sich vor allem beim Geld, soweit es nur dazu dient, die eigene Macht zu vergrößern. Nach Fromm ist das Kapital, zum Beispiel in Form von Aktien, gerade nicht ein Mittel, mit dem der Mensch Produktives schafft, sondern etwas, womit er seinen Besitzstand vergrößert, ohne selbst etwas zu tun. Er denkt dann natürlich an die reinen Aktienbesitzer. Ich denke, das wäre ein Punkt, über den man durchaus auch in einer Arbeitsgruppe mal diskutieren könnte. Entsprechend dem funktionalen Haben gibt es auch einen funktionalen Konsum. Fromm tendiert jedoch dazu, den Bereich des funktionalen bzw. rationalen Konsums eng zu begrenzen. Essen und Trinken gehört sicher dazu, auch die Verwendung von Arbeits- und Haushaltsgeräten und von Mitteln der Kommunikation. Aber problematisch ist für ihn schon der Besitz eines eigenen Wagens, denn, ich zitiere jetzt, die Kräfte des Menschen werden durch den Wagen weder stimuliert noch aktiviert. Er erzeugt ein falsches Gefühl von Stärke und verleitet dazu, das Identitätserleben von der Automarke, die gefahren wird, her zu bestimmen. Er hält vom Spazierengehen und Nachdenken ab. Ihn zu fahren strengt doch so sehr an, dass eine konzentrierte Unterhaltung unmöglich ist, und er fördert die Konkurrenz. Man könnte ein ganzes Buch schreiben, wollte man alle irrationalen und krankmachenden Aspekte jener Art des Konsumierens darstellen, die das eigene Auto verkörpert. Fromm klingt hier, meine ich, schon ein bisschen altmodisch, denn der demonstrative Gebrauch des Autos als Statussymbol, das kennt man ja, hat vermutlich gegenüber dem funktionalen Gebrauch als Fortbewegung doch etwas an Bedeutung verloren. Ich bin mir in dieser Frage aber nicht so ganz sicher. Spazieren gehen und nachdenken, was er hier zitiert, kommt sicher bei knapper werdender Zeit immer mehr außer Übung, aber interessant ist, dass Fromm konzentrierte Unterhaltung im Auto gegen konzentriertes Fahren ausspielt. Was hätte er erst gesagt, wenn er gewusst hätte, dass der Gesetzgeber viele Autofahrer derzeit nur mit Mühe und unter Strafandrohung davon abhalten kann, beim Fahren zu telefonieren bzw. die neuesten Informationen auf dem Smartphone abzurufen oder zu verschicken. Für konzentrierte Unterhaltung im Auto ist schon lange kein Platz mehr, vor allem weil die meisten allein unterwegs sind. Ich habe dann noch etwas, Fromm hat in diesem Nachlass auch über Meister Eckhart, das wurde ja heute Morgen auch schon thematisiert, und Karl Marx gefragt. Das sind die beiden Hauptgewährsleute für seinen theoretischen Hintergrund in Haben oder Sein. Also hat in diesem Nachlassband auch darüber ausführlicher geschrieben. Diese Zusammenfassung oder diese Verbindung, ausgerechnet von Meister Eckhart und Karl Marx, hat mich als Theologen und Philosoph natürlich immer fasziniert, denn Fromm ist der Einzige, der das so in eine Verbindung setzt. Interessant ist es ja schon deswegen, weil die aus ganz verschiedenen Zeiten stammt. Meister Eckhart war eben ein mittelalterlicher Mystiker, ziemlich sprachgewaltig, und Angehöriger eines Predigerordens, der schon durch seine mönchische Existenz auf die evangelischen Räte Armut, Keuschheit und Gehorsam hin verpflichtet war. Und diese Armutspredigt, also die bezieht sich auf eine Stelle aus dem Evangelium, die hat natürlich auch diesen Hintergrund, obwohl also Eckhart ausdrücklich sagt, er meint nicht jetzt die materielle Arbeit. Aber Eckhart ist ein Mystiker und es gibt gewisse Parallelen auch zum Zen-Buddhismus, den Fromm für den er sich sehr interessiert hat. Und für den Mystiker ist eben das Leerwerden von allem die Voraussetzung, dass das göttliche Sein in der Seelentiefe, in der Scintilla Animi, spürbar werden kann. Und dieser Hintergrund, also auch ein gewisses spirituelles Verständnis von dem, was Fromm dann als Existenzweise des Seins bezeichnet, ist nötig. Man muss diesen Hintergrund dazu sehen. Und das in der Verbindung mit Karl Marx ist natürlich sehr interessant. Aber Fromm interpretiert auch den Karl Marx letztlich als tief religiösen Menschen. Also für diejenigen, die Marx kennen, ist das natürlich auch etwas ungewöhnlich. Aber ich habe versucht, dem nachzugehen. Fromm stützt sich eben sehr auf die Frühschriften. Bei Marx, die tatsächlich ähnliche Formulierungen enthalten. Aber Marx hat im 19. Jahrhundert, zur Zeit des Frühkapitalismus, gelebt als Journalist, der seine Familie nie ernähren konnte, also ständig in Geldnöten war und von Engels unterstützt wurde und eben auch als Journalist, der eine Zeitung machte und da das Elend der Arbeiterschaft kennenlernte, kam er da zu seinen sozialrevolutionären Thesen, die man nicht nur über den ökonomischen Analysen im Kapital vergessen sollte. Gut, bei Marx geht es um die Aufhebung der Entfremdung und bei Fromm gibt es eben den Versuch einer Synthese zwischen dem, was der mittelalterliche Denker Meister Eckhart und Karl Marx in ihren Analysen und in ihren Überlegungen zutage gefördert haben. Gut, ich habe noch einen aktuellen Anhang, der befasst sich mit der Flüchtlingsthematik. Das ist ja so, dass man, dass es das beherrschende Thema in den Nachrichten ist und auch in der Wirklichkeit, mit der wir konfrontiert sind. Das will ich aber kurz fassen. Die Alternative haben oder sein ist hier natürlich auch mit Händen zu greifen. Für die Flüchtlinge gilt allerdings eher das Hamlet'sche Wort als Ausgangspunkt, sein oder nicht sein. Und wenn sie bei uns ankommen in einer Situation, in der sie alles verloren haben, dann ist natürlich die Frage des Überlebens erstmal das, von dem auszugehen ist und was ihr Motiv ist, jetzt ein Land aufzusuchen, in dem sie bessere Chancen haben, zu überleben, aber eben nicht nur zu überleben, sondern auch Chancen suchen, wieder in einer Weise zu leben, die einigermaßen befriedigend ist. Nach dem nackten Überleben geht es darum, wieder etwas zu haben, eine gewisse Sicherheit, dass man nicht umgebracht, verprügelt oder vergewaltigt wird, dass man ein Dach über dem Kopf hat und genug zum Essen und Trinken, dass es Schulbesuch für die Kinder gibt und eine Perspektive für die Zukunft. Wir haben, für mich erstaunlich, in Deutschland, anders als in anderen europäischen Ländern, eine erstaunliche Welle der Hilfsbereitschaft erlebt, die auch nach dem großen Ansturm, der mit dem Durchwinken der Flüchtlinge durch Ungarn und dem Wort der Kanzlerin »Wir schaffen das« einsetzte, weiter angehalten hat. Ohne das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das, was bisher geleistet wurde, nicht zu schaffen gewesen. Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass die Willkommenskultur ihren Elan verlieren könnte und die Stimmung allmählich umschlagen könnte. Da gibt es natürlich nicht nur die besorgten Pegida-Demonstranten, die nie etwas anderes als Ausländerfeindlichkeit artikuliert haben und auch nicht die Ausländerpolitik der bayerischen Staatsregierung, die immer primär auf Abschreckung gesetzt hat. Es könnte sein, dass die Stimmung auch bei denen, die bisher geholfen haben, langfristig umschlagen könnte, und zwar dann, wenn sich zeigt, dass diese Flüchtlingsmassen eben nicht so leicht zu integrieren sind. Ich selber arbeite in einer Initiative mit bei uns vor Ort. Ich habe eine Familie, eine kurdische Familie betreut, von der man nahezu sagen kann, die ist nach 2 Jahren in etwa integriert. Es fehlt noch, dass der Mann auch tatsächlich einen Beruf ergreifen kann. Kinder gehen in die Schule und so weiter, lernen Deutsch. Der Mann spricht schon recht gut Deutsch. Das datiert aber noch aus der Zeit, als man sich sehr intensiv um solche Leute kümmern konnte. Und ich kann mir das schwer vorstellen, dass das in gleicher Intensität mit dem 10-fachen oder 20-, 30-fachen an Menschen, die jetzt auf die Gemeinden verteilt werden, passieren könnte. Oder dass es in gleicher Weise zu leisten ist. Also jetzt abgesehen von der Fremdenfeindlichkeit, die wir sowieso auch in relativ friedlicheren Zeiten schon gehabt haben und immer noch haben. Man spricht so von ca. 30% von Ablehnungsquote im Durchschnitt der Bevölkerung, also die nicht militanten Rechten meine ich hier, sondern die stimmungsmäßig in diese Richtung tendieren. Das sollte man nicht unterschätzen, aber angesichts dessen ist es wirklich hervorragend, dass wir so viele Menschen haben, die was anderes vertreten. Nur für mich stellt sich, ich bin bei den Linken, muss ich dazu sagen, da gehöre ich natürlich auch zu den Kritikern dieser Verschärfung, die ja die ganze Ambivalenz des Regierungssystems zeigt, ja, dass man auf der einen Seite sich weigert, jetzt eine Obergrenze oder sowas festzulegen, das ist auch rechtlich nicht machbar, aber dass man andererseits eine drastische Verschärfung der Asylgesetzgebung in Bezug auf die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge oder die Flüchtlinge, die aus Kosovo und anderen Staaten auf den Balkan kommen. Also diese Unterteilung in gute und schlechte Flüchtlinge oder Leute, denen man von vornherein Asyl gewährt, an den meisten ist ja nur der Flüchtlingsstatus, und denen, die man möglichst postwendend wieder zurückschicken kann. Also da gehöre ich zu den Kritikern, aber ich sehe auch, dass alleine im deutschen Rahmen, also ohne dass die anderen europäischen Staaten mitspielen in vertretbarem Ausmaß, das nicht auf lange Sicht zu leisten ist, die Integration. Gut, was hat das mit Fromm zu tun? Ich denke, natürlich so drastisch, wie wir das heute erleben, Fromm war ja selbst Vertriebener, Exilant während des Dritten Reiches, das sollte man nicht vergessen. Es spielt auch als Begründung für seinen humanistischen Hintergrund, auch in seinen gesellschaftspolitischen Vorstellungen eine Rolle. Aber er spricht von einer vereinten neuen Menschlichkeit, das ist so seine Utopie, wobei das Wort Utopie auch etwas problematisch ist, also eine realisierbare Utopie, eine vereinte neue Menschlichkeit, die frei von ökonomischen Zwängen, Krieg und Klassenkampf in Solidarität und Frieden miteinander lebt. Auch eine Formulierung aus Haben oder Sein. Wenn man sich nicht nur damit befasst, wie die Flüchtlingsströme zu bewältigen sind, sondern auch die Ursachen angehen will, dann müsste zum Beispiel viel mehr Energie darauf verwandt werden, die Mächte, die aktuell in den Krieg in Syrien verwickelt sind, zu Friedensverhandlungen an einen Tisch zu bringen. Gut, wenn man Nachrichten sieht, Steinmeier hat es ja versucht, das ist extrem schwierig. Trotzdem denke ich, ist es die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, der die Ursache für die Vertreibung aus Syrien ist oder die Flucht der Menschen von dort. Höchst gefährlich ist dagegen rein militärisches Agieren, dessen völliges Scheitern sich in Afghanistan gezeigt hat. Zweitens fordert Fromm, die Kluft zwischen den reichen und den armen Nationen muss geschlossen werden. Auch diese Forderung hat viel mit der Flüchtlingskrise zu tun, denn Fromm macht die Kolonialpolitik des Westens und die ungerechten Handelsbeziehungen der späteren Zeit für die Entstehung der Konflikte in den armen Ländern, die zu Krieg und Flucht großer Teile der Bevölkerung geführt haben, verantwortlich. Natürlich auch die Waffenexporte erleichtern nicht gerade den Friedensschluss, denn wenn man an die eine Seite Waffen liefert, kann man sicher sein, dass sie nach kürzester Zeit auch bei der Gegenseite landen. Fromm spricht sogar, das fand ich eine bemerkenswerte Stelle, davon, dass Radikalisierte, er ging allerdings noch von Hungerkatastrophen in Afrika zum Beispiel aus, dass radikalisierte Menschen aus diesen Ländern, vielleicht unterstützt durch Sympathisanten in den Industriestaaten, Terrorakte verüben werden, die in der Weißen Festung Chaos auslösen würden. Das haben wir ja. Als drittes kann man festhalten, dass eine Willkommenskultur gegenüber den Flüchtlingen sicher, ganz sicher in seinem Sinne wäre, denn er führt den Wunsch zu haben auf den biologisch gegebenen Wunsch zu überleben zurück, wohingegen die Bereitschaft zu teilen, zu geben und zu opfern für ihn ein wesentliches Merkmal der Existenzweise des Seins ist. Was Menschen, die die Willkommenskultur praktizieren, für die Flüchtlinge opfern und mit ihnen teilen, ist zumindest ihre Zeit und Energie. Es geht um Interesse und Zuwendung, nicht nur um Geld oder materielle Dinge des täglichen Bedarfs wie Nahrung, Kleidung, Spielsachen für die Kinder, obwohl auch das dringend nötig ist. Würde Fromm heute noch leben, so würde er sich sicher freuen über die Hilfsbereitschaft eines großen Teils der deutschen Bevölkerung. Er würde sich dagegen ärgern und bestätigt fühlen in seinem Urteil über das Wiederaufleben des deutschen chauvinistischen Nationalismus, wenn er die Bilder von den Pegida-Demonstrationen in Dresden sehen würde. Wie er beides gegeneinander abwägen und die künftige Entwicklung beurteilen würde, wäre eine interessante Aufgabe für ihn als in der Nazizeit exilierten deutsch-jüdischen Sozialpsychologen, der die heutige Situation gut mit der damaligen vergleichen könnte. Gut, ich bin jetzt fast am Ende, würde gerne freihändig ein paar zusammenfassende Thesen oder Resultate formulieren. Was ich nicht ausführlich behandelt habe, Fromm bezieht sich in Haben oder Sein auch auf, ich habe es eingangs nur erwähnt, auf die Schriften zur Ökologie, die jedenfalls die Diskussion in den 70er Jahren über die Grenzen des Wachstums, die damals die Diskussion angeregt haben. Und ein heutiger Vertreter, den wir bei der letzten Tagung eingeladen haben zu einem Referat, bei der vorletzten Tagung der Frauengesellschaft, ist Nico Pech, der noch von der ökonomischen Seite die Argumente, die für eine Abkehr von vom forcierten Wirtschaftswachstum zu einer Postwachstumsökonomie, der diese Argumente am stärksten ökonomisch auch begründet und persönlich vertritt. Eine solche Ökonomie liefe auf weniger energieintensive industrielle Prozesse, längere Nutzungsdauer von Gebrauchsgütern, geschlossene regionale Kreisläufe anstelle globaler Produktions- und Handelsketten und eine wenigstens partielle Rückkehr zu einfacheren Fortbewegungsmitteln, Fahrrad statt Auto, Bahn statt Flugzeug etc. hinaus. Obwohl Pech ein brillanter Autor ist, der bereit ist, seine theoretischen Überzeugungen auch in seinem persönlichen Lebensstil zum Ausdruck zu bringen, besteht leider wenig Hoffnung, dass seine Auffassungen zum herrschenden Paradigma in der längst nicht mehr aufs Nationale begrenzten Volkswirtschaftslehre bzw. Nationalökonomie werden könnten. Dazu ist der Einfluss der kapitalistischen Wirtschaftsverbände auf die Wissenschaft an den Hochschulen zu groß. Es bleibt jedoch jedem, der Fromms und Pechs Gedankengänge nachvollzieht, unbenommen, den daraus gewonnenen Einsichten Taten, das heißt Veränderungen im eigenen Konsumverhalten, folgen zu lassen und sich auch politisch für die Postwachstumsökonomie einzusetzen. Also diese Begründung ist eine der wichtigsten Begründungen für die Existenzweise des Seins oder seine Kritik am Kapitalismus, sofern er in den Konsumismus mündet, ja, nämlich die ökologischen Schäden, die durch ein ständig wachsendes, also ständig fortgesetztes Wirtschaftswachstum erzeugt werden. Das andere ist die rein oder stärker psychologische Begründung, dass der Konsum eigentlich unproduktiv ist, dass man sich bedienen lässt und sich abhängig macht von Produkten, wie das Rainer Funk heute Morgen ausgeführt hat. Und die dritte, denke ich, auch sehr starke Begründung ist die, dass wir zu einer Gesellschaft kommen müssen, in der das Teilen wieder selbstverständlich wird.